und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Lil Talk. Heute zu Gast Felicitas Hackmann. Ich freue mich sehr.
Hallo, herzlich willkommen. Also vielen Dank für die Einladung.
Hallo, so gerne. Ich bin schon ganz gespannt und ganz aufgeregt, was du alles erzählst. Ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Deswegen frage ich dich einfach mal was ganz abseits von dem, was ich eigentlich alles wissen möchte. Und zwar, was war dein Berufswunsch als Kind?
Ich würde gerne sagen, ich wusste schon immer, was ich machen wollte und das war ganz klar, war es tatsächlich nicht. Ich wollte, glaube ich, mal Modedesignerin werden, weil eine Bekannte von meinen Eltern das war und ich das ganz toll fand, meine Barbie-Puppen anzuziehen mit irgendwelchen Stoffresten. Ja. Dann wollte ich gerne Tierärztin werden, weil mein Vater das macht und dann, glaube ich, war das so, also eigentlich war es immer irgendwas anderes, weil ich aber auch, glaube ich, nicht die Vielfalt der Berufe da draußen kannte, sondern man von Ärztin, Rechtsanwältin, Kindergärtnerin, von diesen Berufen mehr mitbekommen hat, als von den ganzen, die es jetzt tatsächlich zur Auswahl gibt.
Das stimmt auch. Also wahrscheinlich gab es damals noch gar nicht das, was du jetzt machst.
Ja, wahrscheinlich in einer anderen Form, aber ich war nicht nah genug dran.
Mhm. Okay, womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
Also neben natürlich Sachen, die wir alle, glaube ich, mal gemacht haben, wie Babysitten oder Zeitung austragen oder sowas, habe ich mit 16, nachdem ich ein Jahr in den Staaten war, ein sechswöchiges Praktikum gemacht in einer Werbeagentur. Da habe ich damals kein Geld für bekommen, aber das war der Startschuss für das, was danach kam, nämlich ein Angebot, dort eine Ausbildung zu machen. Und so habe ich also dann mein Abi gemacht, habe dann die Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung, das war eine Düsseldorfer Agentur, die war so gesehen eher klein, also im Verhältnis zu anderen, mit so 10 Leuten würde ich sagen, habe ich danach noch ein Praktikum in einer großen Agentur in Hamburg gemacht. Und da merkt man dann so langsam, wie sich so die Gleise nicht verschieben, aber da wurde gleich so ein bisschen was im Weg geformt. Und das Praktikum war super. Ich habe Hamburg geliebt und wollte dann unbedingt nach dem Praktikum bleiben. Und die Lichter waren an sich alle auf grün, bis auf meinen Chef. Der sagte nämlich, Feli, ich finde das hier auch alles Zutsche. Aber ich will, dass du studieren gehst. Und ich dachte so, was ist sein Problem? Der kriegt hier eine billige Arbeitskraft. In den 2000ern hat man einfach safe in Werbung nicht so viel verdient. Aber ich fand das halt mega cool und spannend und Blick auf die Elbe und schieß mich tot. Also nee, so ist nicht. Du kannst immer zum Praktikum wiederkommen. Und wenn du das Studium fertig hast, wirst du immer bei mir einen Job bekommen. Kann ich dir versprechen. Aber das musst du jetzt machen. Also ich stinksauer, habe meine Sachen gepackt und habe dieses blöde Studium gemacht, was ich überhaupt nicht eingesehen habe. Und auch, also man ist ja jung und dumm.
Ja.
Heute immer noch. Ja, 10 Jahre später. Ja, und long story short, waren dann auch wirklich alle Semesterferien da. Also jetzt zurückblickend würde ich sagen, während andere gesagt haben, super, ich fahre nach Thailand und mache Urlaub oder so, war ich halt einfach nur im Praktikum in Hamburg, weil ich die Arbeit so geliebt habe und das einfach immer wollte. Also ich wollte einfach immer wieder zurück zur Arbeit. Und nach dem Studium war es dann Zeit, das Versprechen einzulösen. Ich werde immer einen Job für dich haben. Da war er aber gar nicht mehr in einer Agentur, sondern hatte einen Inkubator gegründet. Ich war so, what the F ist Inkubator? Also Google so, Inkubator. Ah ja, okay, die machen was mit Startups. Ja, okay, dann machen wir das jetzt halt. Und so kam ich dann eben von der einen Seite von der Werbeagentur ins Marketing bei Startups, was halt spannend war, weil man halt mit ganz anderen, viel kleineren Budgets gehandelt hat und überhaupt nicht mehr viel Abstimmungswege oder Freigaben oder komm, wir fliegen nach Schieß mich tot und machen da irgendwelche Superaufnahmen, sondern geht das auch in klein und mit irgendwie Elbe im Hintergrund. Und irgendwann ging es da aber nicht mehr weiter und da haben wir uns im Guten aber auch getrennt und dann bin ich nach Berlin gegangen und das war der Moment, als ich mich selbstständig gemacht habe und das war initiiert von einer Freundin, die schon selbstständig war und die war so, Feli, wirklich, du bist dafür gemacht und ich war so, boah, nee, das ist, ich habe da irgendwie Angst vor und keine Ahnung, die war so, ja, ey, wenn alles schief geht, dann lässt du dich halt wieder fest anstellen, so, was kann denn passieren?
Ja.
Ja, so, ja, und die so, nee, nee, komm, probier das mal und wenn das nichts für dich ist, dann ist es, hast du ja nichts verloren. Na, dann habe ich halt angefangen als freie Redakteurin bei, ja, unter anderem bei Gründerszene, Venture Village, T3N und so. Und als das dann ein paar Jahre später nichts mehr war, kam ich ins Projektmanagement und, also im Bereich Projektmanagement und Kommunikation bei Corporates und habe da eben bei so Innovationsprojekten diese Aufgaben Kommunikation, Marketing und ein bisschen Projektmanagement mit übernommen und wurde da dann von einem zum nächsten Kunden quasi weitergereicht und weiterempfohlen. Also sehr dankbar und sehr viel Glück gehabt. Und so bin ich jetzt da gelandet, wo ich jetzt bin, dass ich für große Unternehmen projektbasiert, ein Projekt geht jetzt seit 7 Jahren, die Person für Marketing und Kommunikation bin.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Das klingt jetzt 38.
Wahnsinnig viel einfacher den Sprung.
Ich habe auch zwischendurch gestruggelt. Also wir haben jetzt am Wochenende wieder Familientreffen und die sind alle irgendwie ein bisschen, ich würde sagen, fester oder klarer in ihrer Arbeitsdefinition. Und ich dachte früher immer, dass mich alle belächeln und nicht ernst nehmen, weil dann auch schon mal die, und was machst du jetzt oder wo wohnst du jetzt? Mhm. Weil ich dann so, ja, mal habe ich in Düsseldorf, also erst habe ich in Düsseldorf gewohnt, dann bin ich halt nach Hamburg gezogen, auf einmal wohnte ich in Berlin. Erst schrieb
cool.
ich fürs
das Magazin. Das ist das, was alle cool finden.
Ja, keiner. Ich dachte aber immer, alle würden es belächeln und denken so, ja, Feli macht da irgendwie so eine Clown-Sache und mal gucken, was bei der jetzt wieder irgendwie durchs Radar irgendwie springt. Bis mir mal jemand gesagt hat, nee, das finden eigentlich alle, du wirst hier nicht belächelt. Ich will mutig. Gar nicht sagen, ja, vielleicht mutig. Aber ich dachte halt, ich würde belächelt und nicht ernst genommen werden, weil ich nicht diese Konstante hatte. Und jetzt habe ich irgendwie gelernt, das zu akzeptieren und zu sagen, gut, es kann halt sein, dass ich in ein paar Jahren was anderes mache oder woanders bin. Und das ist ein schönes Gefühl.
Ist halt deine Art von Konstante vielleicht?
Ja,
cool.
Ja.
Das heißt, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, Shoutout, und noch eine Projektmanagerin sucht, dann wärst du die richtige Ansprechpartnerin.
Genau, also es ist ein bisschen so die, die Krux, nur Kommunikation gibt es bestimmt auch, aber viele brauchen eben auch jemanden, der alles um die Kommunikation herum organisiert. Also wo kriege ich die Bilder dafür her, die Drucksachen anfragen, solche Sachen, die gehören alle dazu. Und auch mit der Technik sprechen, weil ich auch viel technische Sachen kommuniziere, also quasi die Übersetzerin für die Server sind down. Okay, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber für technische Sachen, die Übersetzung mache in was können Leute da draußen, die nicht IT studiert haben, damit anfangen und wie können sie Fehler beheben in ihrer Technik.
Und was würdest du sagen, ist dabei dein wichtigster Charakterzug?
Ich glaube, was sich als sinnvoll herausgestellt hat, ist, sehr lösungsorientiert zu arbeiten. Das muss nicht immer sofort kommen, aber wenn Leute ständig zu einem kommen und sagen, ich habe hier ein Problem. Es sind Probleme, es sind auch keine, nicht unbedingt Herausforderungen, sondern manchmal sind es einfach schlicht Probleme, die dürfen auch so benannt werden. Aber ich liebe es, wenn Leute dann auch zu mir kommen und sagen, wir haben hier ein Problem und wir haben folgende drei Lösungssituation dafür oder Option.
Ja.
Und genauso arbeite ich eben auch, wenn ich zum Kunden gehen muss und sagen muss, sieht alles gut aus, aber Red Flag, das können wir so nicht machen, weil, aber hier sind folgende 1, 2, 3 Optionen, die wir nehmen können. Und ich glaube, dass Leute das an mir sehr schätzen, weil immer nur Probleme zu hören ist das eine, aber Lösungen zu haben ist das andere. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Zug ist, und zwar nicht nur im beruflichen, sondern auch im selbstständigen Wesen und auch im privaten Wesen.
Ja, lustig, dass du das sagst, weil ich bin selber auch immer so, ja, und jetzt, also ich frage dann ganz gerne auch so, ich stelle gerne Fragen, anstatt zu sagen, ja, oder muss mich aber auch selber oft oder selber so dran erinnern, nicht jetzt den Lösungsweg vorzugeben, wenn mein Team auf mich zukommt, sondern zu sagen, okay, was würdest du denn jetzt machen? Wie würdest du denn vorgehen? Oder welche Optionen gibt es denn?
Ja, was machen wir denn jetzt damit?
Genau,
okay, es brennt und nun?
Genau.
Wie löschen wir das Feuer?
Genau, weil so
das brennt
jeder
am
meisten. Ja, genau. Also weil keiner, ja, entwickelt sich ja wirklich, also ich glaube, das ist wirklich eine Stelle, wo man mit am meisten wächst, wenn man einfach mal dann an den Momenten schon, irgendwann kommt das, ich glaube, man kann das, irgendwann kommt das automatisiert. Problem, aha, okay, so gehe ich aber jetzt nicht zu Felicitas oder dann überlege ich mir erstmal einen Lösungsvorschlag oder überlege mir, was kann man denn jetzt machen.
Genau, und wenn man den noch nicht hatte, dann wenigstens die Frage so, also eine Frage zu haben, okay, was können wir jetzt machen, damit wir das Feuer in den Griff bekommen, oder wir kriegen das Feuer, ich kann das Feuer gerade nicht in den Griff kriegen, weil der Wind zu stark ist, also um jetzt nur bei diesem Bild zu bleiben, aber nicht einfach nur so, ja, brennt und jetzt weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, das ist, Da kann ich schlecht mit arbeiten und so möchte ich auch nicht für meine Kunden arbeiten. Und ich glaube, dass das ein Zug ist, der mich ausmacht.
Total spannend. Also hat wirklich bisher noch keiner gesagt, finde ich richtig cool. Und ist wirklich auch einfach super wichtig. Okay, das machst du. Und dann finde ich ja sehr spannend auch das Chateau Zero.
Ja, mein kleines Herzprojekt.
Ja, erzähl.
Das noch nicht größte Blog zu alkoholfreien Alternativen.
Ja. Mit einem ganz tollen Leitsatz am Anfang.
100% into 0% Drinks.
Ja, into zero drinks ist wie du. Das fand ich aber auch, also das fand ich schon mal irgendwie cool zu sehen, dass du auf diesem Blog über alle möglichen Reisen berichtest, wo du mit zero zero unterwegs warst. Das Leben ist zu kurz. Ich sag nämlich immer, das ist jetzt echt ein bisschen konträr und komplett verrückt, dass ich das jetzt sage, aber ich sag immer, wenn ich Wein trinke, das Leben ist zu kurz für schlechten Wein.
Mhm.
Und du sagst, das Leben ist zu kurz für schlechten alkoholfreien Wein. Und das stimmt halt auch. Also, weil, ja, Wein ist halt eben gar nicht, tut einem einfach gar nicht so gut. Und deswegen finde ich es total interessant. Und wie kamst du darauf und wieso, weshalb, warum?
Also ich war auch sehr lange Team zu Vino, sag ich Nino. Mhm. Also ich war sehr gut, sehr hart am Glas. Was natürlich auch in der Zeit, also Werberpartys und Berlin und so, damit rein baute. Jedenfalls ist es ungefähr 2 Jahre her, dass ich irgendwann aufwachte. Es war ein Montagmorgen mit einem Mörderfilmriss von Sonntag und ich war noch nicht mal groß feiern. Und da merkte, dass meine Beziehung zu Alkohol problematisch ist. Ich habe viel zu viel vertragen, ich habe viel zu viel getrunken und habe auch nicht selber hinbekommen, das irgendwie zu stoppen oder irgendwann zu sagen, es reicht jetzt, sondern einfach immer weiter getrunken. Ich war nie hart besoffen, ich habe auch nie Mist gebaut. Ich konnte es einfach extrem gut ab, also ich habe sehr gut geübt. Und es ist ja auch überall so akzeptiert, dass man ab nachmittags 3 Uhr sagen kann, also Kaffee, dann kann ich heute Nacht nicht schlafen, aber für einen Chardonnay habe ich Platz. Und es bleibt halt nicht bei einem Wein, weil niemand trifft sich auf ein Glas Wein. Ich pauschalisiere jetzt.
Ja.
Sondern man bestellt zu zweit einfach direkt eine Flasche, weil es ist ja wirtschaftlich viel schlauer.
Ja.
Und so geht das halt Tag ein, Tag aus. Und an diesem besagten Montag vor 2 Jahren merkte ich, dass es nicht mehr geht und dass das nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen entschieden, das zu lassen. Ich habe mir vorher nie einen Dry January oder irgendwas zugetraut, weil ich in mir stets die Angst hatte, dass ich das nicht schaffen würde und dass ich mir dann eingestehen müsste, dass ich ein Problem habe und dass ich nicht mehr trinken sollte. Und wenn ich nicht mehr trinken dürfte, das wäre ja eine Katastrophe. Was soll ich denn dann machen mit meinem Leben? Also wo soll das denn hinführen? Was ist denn das für ein spaßfreies Leben? Darum habe ich das also nie gemacht. Aber habe an dem Morgen weinend und verzweifelt festgestellt, das geht so nicht weiter, das muss jetzt aufhören. Und das in dem Moment halt gelassen. Und daraus wuchs dann, okay, wenn ich keinen Wein trinke, dann möchte ich irgendwas anderes trinken. Und zwar nicht Wasser, denn Wasser trinkt man gegen den Durst. Ich möchte was für den Geschmack trinken.
Ja.
Es grenzt aus, wenn man auf einer Hochzeit, ich nehme jetzt mal die Standard-Anstoßsachen, mit einer Cola Light als Einzige da steht, wenn alle anderen ein Sektglas in der Hand haben. Warum habe ich kein Recht auf alkoholfreien Sekt? Also Recht ist komplett. Jetzt ein großes Wort. Aber man möchte ja auch was schmeckt und nicht nur irgendeine süße Zuckerbrause oder
nee.
Ich weiß auch nicht, warum dann alle immer Orangensaft statt Sekt geben. Ich verstehe das nicht so ganz, aber sei es drum.
Ja. So
und,
krass.
Wenn
es überhaupt, ganz kurz.
Wenn es überhaupt was gibt.
Wenn es überhaupt was gibt. Hatte
genau.
Ich die letzten drei Male jetzt bei einem Empfang auf einer Veranstaltung, es wurde gar keine Alternative geboten.
Genau, das ist eben auch gern gesehen, weil es noch so unüblich ist, dass man danach fragt, und wenn, also wenn man sagt, ich bin mit dem Auto da, was ja eines der Standardgründe bisher sein konnte, weshalb man keinen Alkohol trinkt, ist es, na gut, aber ein Glas kannst du ja trinken. Das Einzige, was einen da irgendwie rausholt, in Anführungszeichen, ist eine Schwangerschaft. Da ist man dann nicht mehr so pushy.
Das ist so krass.
Und sonst, naja, aber jedenfalls wollte ich dafür halt so ein bisschen Visibilität schaffen und dachte aber erstmal natürlich an mich und dachte, okay, was will ich denn dann trinken und alle anderen um mich herum weiter Wein trinken, weil ich möchte ja weiter mit meinen Freunden abhängen, die auch gerne Wein trinken, mit denen ich vorher auch sehr viel Wein getrunken habe. Und darum habe ich angefangen, alkoholfreie Weine zu probieren, die alle nicht schmeckten. Also müssen wir jetzt gar nicht so tun, als wäre das Gleiche. Warum das so ist, kann man also auf dem Blog nachlesen. Link ist in den Shownotes.
Zero.com.
Genau. Nein, ja. Es liegt einfach damit zusammen, dass Alkohol ein Geschmacksträger ist, wie Butter. Keine Butter in der Soße verändert den Geschmack, kein Alkohol im Wein verändert den Geschmack. Und so, das können wir jetzt in epischer Breite ausführen, wollen wir aber gar nicht. Und jedenfalls trank ich mich da also durch die Regale. Und habe auch nicht verstanden, warum alkoholfreier Wein jetzt eigentlich teurer ist als welcher mit Alkohol, weil
oh Gott,
Alkohol
das noch.
Ist ja, fehlt ja. It's a bug. It's not a bug, it's a feature. der muss halt extra rausgezogen werden, darum ist es teurer. Und jedenfalls trank ich mich also durch die Regale und merkte irgendwann, wie wäre es, wenn man das mal aufschreibt, damit das nicht alle selber machen müssen. Und damit, um die Frage zu beantworten, kam ich in einem alkoholfreien Magazin Chateau Zero.
Und Chateau.
Warum? Chateau, weil das sonst auf den Weinflaschen steht. Also ein Chateau in irgendeine französische Stadt. Und darum wollte ich das gerne übernehmen und habe es Chateau Zero, also Schloss Zero auf Deutsch. Oder Schloss Null, wenn man es auf Deutsch übersetzen würde.
Total schön, weil... ja, weil man es einfach, also man ist ja täglich damit konfrontiert. Und wenn man einmal anfängt, darauf zu achten, so, ich würde eigentlich gerne mal irgendwie zum Feierabend gar keinen Wein trinken, wie oft es doch dazu kommt und dass man sich einfach dran gewöhnen muss, es nicht zu machen und es zu sagen und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde es richtig cool, weil ich habe auch überlegt letztens, okay, aber statt einer Weinschorle, ja, ich mag Apfelschorle zum Beispiel super gern, naturtrüb, das ist für mich so eine mega Alternative. Aber wirklich einen Drink zu haben, wo man sagt, darauf freue ich mich jetzt auch so doll.
Ist was anderes.
Ja.
Genau. Was manchmal auch schon hilft, in Anführungszeichen, ist, wenn man es dann aus einem Weinglas trinkt. Also ja. Das haben wir im Urlaub oder beziehungsweise auf einer Reise in Buenos Aires gemerkt. Alle haben beim Steak Rotwein getrunken. Mhm. Ich nicht. Es gab dann halt nur Sprudelwasser für mich. Aber ich habe es aus dem Weinglas getrunken. So saß, also war es einfach irgendwie... zelebrieren da so Panne, wie es sich anhört in dem Moment, wenn man angestoßen hat und dann nicht mit dem Wasserglas war, weil das ist einfach so ernüchternd.
Ja, komplett.
Und alkoholfreies Bier ist schon recht verbreitet, es hat auch schon eine längere Geschichte, darum ist es auch einfach geschmacklich schon viel, viel ausgereifter, man sieht es auch häufiger.
Ja.
Und es ist total nachvollziehbar, dass sich die Gastronomie noch mit alkoholfreien Wein und Sekt zurückhält, weil es eben nicht so viel nachgefragt wird und wenn eine Flasche erstmal offen ist, dann muss sie halt getrunken werden, sonst rechnet sie sich nicht. Also da ist halt ein wirtschaftlicher Faktor zu und nicht nur ein gesellschaftlicher.
Das ist echt verrückt. Ja.
Aber für alle, die überlegen, mal irgendwas Alkoholfreies anzubieten, alkoholfreier Gin ist für kleines Geld zu bekommen. Tonicwasser drauf, da gibt es wirklich ganz viele, ganz tolle. Niemals pur probieren. Diese alkoholfreien Gin und Amaretto und alles mögliche Sorten, die sind dafür nicht hergestellt. Die müssen gemischt werden. Anders funktionieren sie nicht. Das ja. So als kleiner Tipp am Rande.
Sehr gut, danke.
Aber es gibt viele alkoholfreie, zum Beispiel Aperol-Spritz-Varianten, die man super mit Tonic-Wasser mischen kann. Ja. Und mehr dazu wieder auf dem Blog, bevor dieses ganze Gespräch sich jetzt nur um alkoholfreie Getränke dreht. Ja.
Auf deinem Blog und in deinem Podcast auch.
Ja, genau. In dem Podcast Radio 0,5 FM. 0,5, weil das die legale Grenze für alkoholfrei ist. In alkoholfreien Getränken dürfen bis 0,5% Alkohol drin sein. Das ist ungefähr so viel wie bei einer reifen Banane. Also nicht super tragisch, kann jeder aber für sich selbst entscheiden. Aber das zum Namen. Ich glaube, es hilft, wenn man die Brücke hat.
Total. Wow. Und wie bringst du dann so alles unter einen Hut? Das klingt so ein bisschen viel.
Ja, ist es auch. Das Magazin wirft aktuell noch nichts ab, sondern kostet nur Zeit, Energie und Geld. Aber es ist toll, es ist bereichernd und es wächst langsam, aber sicher. Und das passiert eben in meiner Freizeit. Also da geht eben da geht ein großer Teil meiner Freizeit einfach für drauf. Und das sind so Sachen, die dann am Wochenende und nebenher passieren müssen. Und das kennst du wahrscheinlich aus deinem Job ganz gut, dass Leute denken, man kann auch Social Media so nebenher machen. Immer eine Katastrophe.
Das ist mein Lieblingssatz. Social Media macht man doch nebenbei.
Ja, kannst du mal hier und da ein Foto posten und so. Das ist so einer meiner absoluten Schwachstellen fürs Magazin. Mhm. Ich habe schon 15 Pläne vorgeschrieben. Ich kriege sie nicht immer alle umgesetzt. Und auf einmal steht man da und es wurde wieder nichts gepostet und man postet halt irgendwas, so mehr oder weniger. Davon habe ich Abstand genommen. Aber das sind Sachen, die müssen besser vorbereitet werden. Und ja, es zieht einfach extrem viel Zeit. Aber es gibt mir irgendwie auch extrem viel zurück. Und es freut mich auch, dass Leute es lesen. Ich habe eben auf dem Weg hierher ein Foto bekommen von einem Getränkeregal von alkoholfreien Bieren und auch drei alkoholfreien Weinen aus Deutschland in Japan.
Oh.
So, hey Feli, guck mal, was ich gesehen habe und soll ich dir was mitbringen? Und solche Sachen, die gehen auch gleich auf den Kanal oder morgen.
Cool.
Ja, bereichern so ein bisschen und geben dann halt so ein bisschen zurück. Also es ist ja nicht immer alles monetär. Nicht jeder KPI ist monetär. Ist halt aber es wäre schön, wenn es irgendwann kommt, ja.
Ja.
Das ist halt Sinn und Zweck der Übung, müssen wir nicht drüber lügen, dass irgendwann sich dieser ganze Effort auch mal irgendwie auszahlt.
Ja. Aber es ist halt auch eine schöne Art, also es ist eine schöne Community, die du da bildest, ja.
Ja.
Also wenn das mehr Leute checken und für sich irgendwas heißt checken, aber wenn sie für sich merken, dass es irgendwie ein guter Weg ist und es interessant finden und ja, sich damit auch identifizieren können, dir dann folgen und du postest halt nicht nur Tipps so, wo es was gibt, sondern auch halt den Hintergrund dazu und wieso das jetzt so schmeckt und keine Ahnung, ist ja total cool.
Ja, und ich glaube, was wichtig ist, es ist halt nicht das, gibt nicht nur das eine, also die Trinkerinnen und die Nicht-Trinkerinnen. Die allermeisten Leute sind sogenannte Flexi-Trinkerinnen,
ja,
die also einfach unter der Woche mal entscheiden, ich trinke jetzt keine Weinscholle, sondern ich mache jetzt mal eine Apfelsaftscholle aus verschiedenen Gründen. Entweder, ja, weil sie morgens wieder fit sein wollen,
genau,
oder weil sie heute beim Sport waren und wissen, der Alkohol bremst das ganze Kalorienabbau und Muskelaufbau und den ganzen Wusel.
Ja.
Aber am Wochenende, weißt du was, Hamburger Berg, gib ihn, lass krachen, Bella Ciao. Alles klar. Aber also das sieht man eben sehr, sehr viel, dass Leute generell ihr Trinkverhalten ein bisschen überdenken oder dass sie an einem Abend zwei alkoholfreie Biere und zwei normale Biere, also normale in Anführungszeichen, aber Biere mit Alkohol,
auch cool,
trinken. Also Alkoholfreiheit, viele verschiedene Facetten. Das heißt nicht nur, dass man nur das eine oder nur das andere macht.
Mhm. Das ist ein gutes Fazit. Also ich werde ja auch mal super viel gefragt, wie kamst du zur Selbstständigkeit? Ist das nicht alles total crazy und krass? Und wie geht man daran? Was macht man? Woher weiß man, was man macht und wie man es macht? Und ich bin einfach immer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich meine, ich sage immer nur, ich habe einfach gemacht. Das hilft natürlich keinem. Wie hast du es denn gemacht?
Ich glaube, wenn sich jetzt jemand selbstständig machen möchte, was ich immer empfehlen würde, und ich sollte da endlich mal ein Affiliate-Programm zu aufsetzen, ist ein Konto wie das von Kontist oder Ähnlichem. Was da passiert ist, Geld kommt rein, also man kann Rechnung schreiben. Man kann Rechnung schreiben, man muss Rechnungen schreiben. Also richtig, für alle, die sich selbstständig machen wollen. Macht das nicht aus Lust an Vacation oder irgendwie sowas, sondern ihr macht es, um Geld zu verdienen.
Ja.
Ihr seid hier nicht zum Spaß. Das ist, ja, das ist alles ehrenhaft. Wer sagt, ich will die Welt verbessern, könnt ihr alles nebenher machen oder mit dem Projekt, aber ihr müsst Rechnungen schreiben. Und das Finanzamt hat nämlich auch, macht das nämlich auch alles für einen guten Zweck, um den Laden hier am Laufen zu halten. Also, um die Schleife zu schließen. Genau, ich habe ein Konto, wo halt Geld reinkommt und das wird automatisch aufgeteilt in was ist meins, was ist Umsatzsteuer und was sind halt Quartalsteuern. Und das habe ich gemerkt, hilft mir maximal, um ruhig schlafen zu können, denn am Anfang hatte ich das nicht. Und dann war so, ja okay, jetzt muss ich irgendwie, wie viel, uff, was kommt denn, was muss ich jetzt so abziehen und so. Und da wird das halt alles automatisch berechnet. Da gibt es dann auch so ein Rundum-Sorglos-Paket, das habe ich noch nicht ausprobiert, darum kann ich das nicht empfehlen. Ich lasse den Rest von Steuerberatern machen und auch da ganz vorsichtig sein, weil niemand denkt für dich mit. Also wenn ich jetzt nochmal bei Null anfangen würde, würde ich mir viel mehr Videos und Podcasts zum Thema Steuern angucken. Als einfaches, kurzes Beispiel, ich bin lange gependelt von Berlin nach Hamburg, weil ein Kunde hier sitzt und ich halt in Berlin wohnte und habe meine ganzen ICE-Rechnungen eingereicht, also Montag bis Donnerstag Hamburg, bla bla, so. Das halt über Monate, viermal im Monat. Also jede Woche bin ich nach Hamburg gependelt. Niemand im Steuerbüro kam auf die Idee, mal eine Übernachtungspauschale und Essenspauschale mit reinzupacken.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann angeguckt, wenn mir das denn jemand anders gesagt hat, so viel wird das dann irgendwie mitberechnet und ich so, keine Ahnung, wovon du sprichst, weil es ist nicht meine Aufgabe, Steuern zu verstehen.
Ja.
Meine Aufgabe ist Kommunikation, Marketing und vielleicht ein bisschen Projektmanagement. Und da habe ich mich darauf verlassen, dass sie das schon alles im Griff haben. So, und dann hat mich halt eine Freundin darauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich im Steuerbüro angerufen und war so, ey Leute, was ist denn da? Ach so, ja, dann müssen Sie bitte ein Formular abgeben, wo dann draufsteht, wann Sie wo sind und wie viele Tage. Also für die Leute, die das betrifft, guckt euch das mal an. Aber das ist einfach ein Tipp von mir. Auch Steuerberater denken nicht an alles. Und da muss man selber echt fresh sein. Und wenn ich nochmal bei Null anfangen würde, würde ich mich da viel, viel besser reinarbeiten. Ich weiß auch, dass ganz viele meiner Freunde und Freundinnen die Sachen selber machen. Ich gebe das gerne ab, weil man auch outsourcen muss.
Ja.
Man kann nicht alles selber machen.
Ja.
Aber ja, also als super Tipp ist wirklich dieses Konto haben und also oder irgendein Konto, das da spaltet. Da gibt es wie gesagt verschiedene. Aber das hilft mir total beim gut schlafen können. Und ich hätte eigentlich vor ein paar Jahren noch gesagt, irgendwie ein Polster von so und so vielen Monaten, falls mal was schief geht. Aktuell lebe ich so, dass dieses Polster dünner geworden ist. Aber mit der Gewissheit, es geht irgendwie weiter. Aber das darf ich keinem offiziell empfehlen, darum streichen wir das vielleicht einfach. aber genau, so ein bisschen für sich selber auch feststellen, wenn das mit der Selbstständigkeit nichts wird, wenn mir alle Kunden auf einmal wegfallen, was mache ich dann? Das muss keine Panik sein, mit der man nachts ins Bett geht. Aber es muss etwas sein, worüber man sich mal Gedanken gemacht hat, damit, wenn es eintrifft, man nicht aus dem Fenster springen muss oder springt oder wie auch immer, sondern irgendwie einen Backup-Plan hat. Man kann sich nicht auf alles vorbereiten, aber so ein paar Sachen sollte man irgendwie im Dings haben. Und ich glaube, sonst sind so Sachen wie irgendwie Notion oder Google Drive-Dinger. Ich glaube, da muss sich jeder selber organisieren. Ich glaube, das ist ein Learning. Aber genau, was sonst noch ein Tipp wäre, wäre untereinander austauschen. Ich hatte früher zwei Freundinnen, die auch selbstständig sind. Wir haben uns die selbstständigen Selbsthilfegruppe genannt, wo eben diese Sachen wie du hast keine Bewirtungspauschale, blablabla.
Dazu nochmal ganz kurz, ein Steuerberater sollte eigentlich auch im besten Fall beraten, wie der Name sagt, und das tun halt viele nicht.
Ja.
Und da, also entweder nochmal, also gerne auf Empfehlung auch einholen. Ja. Ich kann meinen auch zum Beispiel sehr empfehlen, und das ist nämlich der Punkt, dass viele einfach nicht beraten.
Ja.
So, und deswegen beides wahrscheinlich.
Genau.
Trotzdem nicht also ganz selbst blauäugig rumlaufen. Dann der macht schon alles.
Ja, jemand anders hat mir auch gerade gesagt, mein Steuerberater hat gar nicht die KSK abgeführt, also die Künstlersozialkasse. Wenn ihr also irgendwie Designer als einfach, glaube ich, einfachstes Beispiel, man sucht eine freie Designerin oder einen freien Designer für Visitenkarten. Diese Leute müssen ab Summe X angemeldet werden. Da muss man ihnen die Künstlersozialkasse einzahlen.
Alle Freelancerinnen vor allem.
Im künstlerischen Bereich.
Ja, genau.
Und
InfluencerInnen übrigens auch.
So. Und das sind so Sachen, da werde ich jetzt auch was einreichen, da weiß ich einfach schon, das wird mein Steuerberater auch nicht mit auf dem Schirm haben, da muss ich mich dann selbst drum kümmern.
Ja.
Und das, also deshalb, da dachte ich lange, it's taken care of, it's not. Mhm. Und ich glaube, der dritte Punkt wäre, sich mal gesondert hinzusetzen und Krankenkasse, private Krankenkasse, Rentenvorsorge, das im Blick zu behalten.
Richtig.
Auch, was heißt gesetzliche Krankenkasse im Alter, also in der Rente. Das sind Themen, die sind einfach essentiell, denn jetzt das Highlife in Tüten zu haben, mit ein bisschen Freelancen oder so und dann im Alter dazu stehen und nichts zu haben, ist einfach nicht cool.
Was würdest du denn aber sagen, ist bei der Selbstständigkeit deine größte Herausforderung?
Meine größte Herausforderung bei der Selbstständigkeit ist krank sein oder Zeitmanagement. Also genug Zeit für Familie, Freunde und mich selber einzuplanen. Ich werde da besser drin. Mir ist aber auf dem Weg hierhin, habe ich halt ein bisschen drüber nachgedacht, worüber wir heute wohl sprechen könnten. Und ich habe so das Prinzip, dass ich keinen Urlaub mache, sondern dass ich meinen Laptop eigentlich immer dabei habe, dafür aber meistens keine 40-Stunden-Wochen mache, sondern weniger. Also dann mache ich halt mal nur einen halben Montag oder einen halben Freitag oder so oder fange später an oder gehe früher, aber verteile mir eigentlich, also mache halt jede Woche, arbeite ich fast für meinen Kunden. Und das schlägt sich eben nieder, wenn man mit Freunden entscheidet, in Urlaub zu fahren, wissen halt alle, Feli nimmt halt ihren Laptop mit. Und das war bisher auch immer alles soweit so gut, aber ich werde in Zukunft mehr versuchen, darauf zu achten, meinen Freunden und meiner Familie dann auch mehr Zeit zu geben, weil ich ein einschlagendes Erlebnis letztes Jahr hatte, wo ich mit meinem Onkel unterwegs war. Wir haben das Familienfest geplant und ich hatte mir den Tag freigenommen, weil eben für 40 Leute Essen, Getränke, tralala organisiert werden musste. Und er hatte sich diesen Tag nicht freigenommen. Er hat halt im Auto telefoniert, hat noch versucht, irgendwie alles zu jonglieren, was totaler Quatsch war. Und ich saß dann hier und dachte so, Alter, ich schrei gleich. So, das ist gerade total respektlos meiner Zeit gegenüber, weil dann könnte ich ja auch mit dem Laptop sitzen. Und wir haben diesen einen Freitag, wonach frage ich eigentlich?
Ja.
Und als ich das dann abgeleitet habe auf mich selber, war ich so, oh, Feli, Glashaus, guck mal, dass du mehr Zeit, wenn du mit anderen Leuten wegfährst, dann vielleicht morgens irgendwie 2-3 Stunden oder auch mal Tage gar nichts machst. Ja, eigentlich wissen alle, wenn man mit Feli wegfährt, nimmt sie ihre Calls und alles mit. Aber vielleicht werde ich das in Zukunft mal ein bisschen verschieben.
Boah, ganz schwieriges Thema und irgendwie interessant, weil ich ganz oder öfter schon mal überlegt habe, dass ich das auch so mache. Also so von wegen, oder viele wissen immer, ja, ich fahre weg und dann weiß mein Team so, aber ich bin halt für die sowieso erreichbar und für Kunden so manchmal eingeschränkt, manchmal viel. Muss ich mir dann je nach Urlaub bzw. Workation dann überlegen. Aber dadurch, also ich hatte letztens eine Abwesenheit drin und dann habe ich trotzdem die Mails morgens und abends gecheckt. Habe ich dann irgendwann gemerkt. Also auch sehr witzig, dass ich eine Abwesenheit drin habe. Andere Menschen checken ihre Mails so 2-3 Tage später und haben gar keine Abwesenheit drin. Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, glaube ich, hier. Und so kommt es dann halt eben dazu, dass man das ganz schwierig dann oder noch schwieriger schafft, wirklich mal zu sagen, nee. Und man weiß auch gar nicht genau wie. Also ich finde es jedes Mal eine Herausforderung.
Ja.
Und so ganz, ganz oft zu sein, habe ich auch ewig, weiß nicht wann, das letzte Mal geschafft.
Ich glaube auch, dass das nicht, also ich glaube nicht, dass ich eine Blaupause für alle sein kann oder sollte. Das ist nur das System, was für mich am besten funktioniert. Mhm. Ich arbeite also blöderweise auch total gerne. Ich weiß, dass es nicht ratsam ist, sich nie eine komplett, also ich glaube, andersrum, ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, mal zu sagen, 2 Wochen, keine Ahnung, Malediven auf den Berg, whatever is good for you, machen, rauskommen, neu denken können, frische Gedanken bekommen, mit sich selber mal runterzufahren und solche Sachen. Unterschreibe ich komplett. Für mich selber ist es so, dass ich festgestellt habe, dass ich lieber jeden Tag ein bisschen arbeite oder auch ein bisschen mehr, aber dafür ständig den Ort wechsle. Also ich bin, letztes Jahr habe ich irgendwann Berlin verlassen, war dieses Jahr im Januar 6 Wochen in Rio, bin danach 6 Wochen nach San Francisco geflogen, war danach 2 Wochen in Austin, Texas, war danach 4 Wochen in Düsseldorf, bin jetzt 3 Monate in Hamburg, bin als nächstes 2 Monate in Montreal, 2 Monate in New York, 2 Monate in Düsseldorf, dann ist Silvester. Dann gehe ich wieder nach San Francisco, Austin, Düsseldorf, dann Stockholm, Hamburg, dann ist geplant Australien. Also um das zusammenzufassen, bitte, ja, weil ich die meisten Flüge schon gebucht habe.
Wow.
Also um das zusammenzufassen, für mich habe ich herausgefunden, dass ich mehr daraus ziehe, wenn ich eine Mischung aus Arbeit und Urlaub dauerhaft halte. Ich glaube für mich, dass wenn ich 2 Wochen draußen bin, ich kann damit leben, dass Entscheidungen im Team ohne mich getroffen werden. Das ist cool, ich muss hier nicht die Welt retten. Passt. Aber ich habe keine Lust, eine, vielleicht ist auch einfach Faulheit, ich habe keinen Bock, eine Urlaubsübergabe zu machen und dann nach 2 Wochen wiederzukommen, 85.000 Slack-Nachrichten und 790 E-Mails zu lesen, die dann eher schon abgelaufen sind, plus den ganzen Flurfunk habe ich eh nicht mitbekommen.
Ja.
Und darum habe ich für mich herausgefunden, dass ich besser damit arbeiten kann, jeden Tag ein bisschen zu arbeiten, immer zu sagen, okay, jetzt ist, keine Ahnung, Mittag, ich bin jetzt raus. Das geht besonders gut, wenn man in einer anderen Zeitzone ist. Es ist aber auch ziemlich anstrengend, also gerade Kalifornien, 9 Stunden sind so ein bisschen der Endgegner. Trotzdem ist Kalifornien oder San Francisco für mich persönlich so gut, dass ich das gerne in Kauf nehme und da werde ich einfach jedes Jahr ein bisschen besser, weil ich da jedes Jahr hinfahre, das zu ajustieren. Also Calls werde ich jetzt im kommenden Jahr später schieben und weniger pro Woche. Es ist auch eine Zeit, in der das gut machbar ist. Das muss ich halt immer mit einrechnen, ob das für den Kunden gerade tragbar ist oder nicht. Ich würde das halt niemals in einer Hochphase machen. Aber das ist so das System, was ich für mich gefunden habe, was super klappt. Wenn das einer überlegt, ist Rio, weil es sind nur 4 Stunden Zeitverzögerung. Und da bin ich morgens um 8 Uhr am Strand entlang zum Coworking Space gelaufen. Da war es in Hamburg Mittagszeit beim Kunden. Das heißt, wir haben dann einmal kurz telefoniert. Dann sind die hier in die Mittagspause gegangen. Ich habe angefangen zu arbeiten. Dann hatten wir noch 2, 3 Calls. Dann war es 18 Uhr in Hamburg. Bei mir war es 14 Uhr. In Hamburg hat man das Büro verlassen. Ich in Rio auch. 2 Stunden am Strand. Dann zurück, weitergearbeitet, fertig. Das war mega.
Mega.
Ja. Und darum ist es, glaube ich, das muss jeder für sich selber herausfinden, was ist gut und zumutbar. Möchte man fest 2 Wochen Urlaub oder 4 Wochen Urlaub machen oder eine Mischung oder mal dies, mal das. Mhm. Nur für mich ist lieber mal hier einen Freitag alles stehen und liegen lassen einfacher, als mich komplett 2, 3 Wochen auszuklinken.
Ja, für mich ja bisher auch. Deswegen, ich verstehe das total gut.
Aber so. Ich finde auch, wenn man eine Abwesenheitsnotiz drin hat, dann lass es halt.
Ja.
So, dann, also, und das wissen halt auch alle von meinem Team, wenn ich jetzt irgendwie 2, 3 Tage irgendwie, was weiß ich, also im Flieger bin zum Beispiel, das ist halt, wenn ich die Langstrecken habe, ist halt okay, ich gehe Donnerstag in den Flieger, mit Zeitversetzung bin ich freitags auch nicht erreichbar, wenn irgendwas ist, so, oder wenn ich umsteige oder irgendwas, schickt mir eine WhatsApp und dann passt das. Und ich gucke nicht in Slack, ich gucke nicht in meine Mails, weil dann werde ich eh nur ballerballer.
Ja.
Und wenn irgendwas ist, dann werden die mich so erreichen, fertig. Oder wenn ich Donnerstagmittag um 12 entscheide, es reicht für heute, weil es ist alles fertig, aber die Sonne scheint, ich will jetzt Stand-up paddeln, dann wissen die, okay, wenn irgendwas ist, wo wir jetzt sofort eine Entscheidung brauchen, wie oft ist das der Fall?
Ja.
Dann gibt es das kurz über WhatsApp, dann gibt es kurz eine Antwort und alle machen weiter im Trott.
Ja. Gibt es so eine Anzahl an Calls, Minimum, Maximum, eher Maximum, die du am Tag annimmst oder Termine?
Nee.
Ganz spannend.
Das ist total unterschiedlich. Wir haben gerade eine Hochphase, wo es sein kann, dass man mich irgendwie den ganzen Tag durchcallt, also wo man einfach da sein muss, weil es wichtig ist, weil es verschiedene Stakeholder gibt, die abgeholt werden müssen. Und dann gibt es Tage, da gibt es gar keine Calls. Und das passt. Ich versuche, Calls an einem Freitag ehrlich gesagt zu umgehen, weil ich den Eindruck habe, die meisten Leute sind da eh schon irgendwie emotional im Wochenende. Ja. Ich auch. Und da ich aber auch gerade mit einem Team in den USA arbeite, sind halt viele Calls nachmittags dann um 17 oder 18 Uhr. Auch gerne an einem Freitag, weil dann halt auf deutscher Seite noch alle Slots frei sind. Muss man dann durch, ist dann so.
Ja.
Ja.
Und andersrum, was liebst du am meisten in der Selbstständigkeit?
Dass ich Zeit meistens frei einteilen kann. Also, dass ich jetzt, während andere Leute im Büro sitzen, hier sitzen kann und das machen kann. Genau, also, dass ich für mich selber Prioritäten setzen kann. Halte ich es an einem Donnerstagnachmittag um 14 Uhr für wichtiger, zum Friseur zu gehen oder in einen Call zu gehen? Ich weiß, dass viele das auch während der Arbeitszeit machen können. Auch schön. Aber ich glaube, also dass ich arbeiten kann, wo ich will, wo und wann, wie ich will. Das ist für mich irgendwie das Wichtigste. Ich sehe auch, dass viele im Angestelltenverhältnis viel mehr Freiheiten bekommen, ihren Arbeitsplatz flexibel zu gestalten. Und das freut mich, aber irgendwie geht das für mich besser, wenn ich frei bin. Und dann auch kleinere Kunden mal mit anzunehmen für einen kleinen Zeitraum. Und dadurch halt diese verschiedenen Sachen machen zu können, das finde ich toll.
Und du reist dann auch alleine rum, ne?
Ja.
Wow. Ja. Und lernst neue Leute kennen, schließt in Airbnbs, Hotels von bis.
Ja, genau. Also es gab Orte, da habe ich niemand Neues irgendwie kennengelernt. Das war zum Beispiel letztes Jahr in Paris. Da hatte ich ein Airbnb und habe von zu Hause aus gearbeitet. Auch schön, also da suche ich dann auch meine Airbnbs nach Schreibtischgröße aus, weil das einfach das Wichtigste ist. Wenn ich woanders bin, muss ich hundertprozentig für meinen Kunden so verfügbar sein wie in Hamburg. Das ist der Anspruch, den ich an mich selber dann habe. Ja. Und ich kriege auch einen Knall, wenn ich irgendwie auf LinkedIn lese, ha, ja, ich mache hier Vacation und hoppala, wir hatten im Hostel ja gar kein Internet, hupsi, da muss ich erstmal unkoordinieren. Ist so, Alter, bist du Panne?
Ja, wirklich.
Es ist deine Aufgabe, vorher herauszufinden, dass es mal Ausfälle gibt, geschenkt, ne? Also, dass man das nicht auf dem Schirm hat, dass man
finde ich auch, für einen Kunden... Mal auf mit dem Work-Life-Balance-Bums, weil das finde ich wirklich krass.
Also ja, das kannst du machen, wenn du einen Family-Call hast oder so, aber für den Kunden musst du halt liefern.
Also, hoppala! So schlimm.
Ja, naja. Genau. Und genau, da hatte ich halt in Paris, hatte ich meine Wohnung nach der Arbeit so ein bisschen aufgestellt, weil ich irgendwie keinen Bock auf Coworking-Spaces hatte. Weil ich immer denke, wenn man telefoniert, ich habe keinen Bock, in diese kleinen Telefonzellen zu gehen.
Nee.
Gar keinen Bock drauf. Und da habe ich tatsächlich, also klar, jeden Tag mit meinem Team hier in Hamburg in Kontakt gewesen, so gut wie gar keine Leute kennengelernt. Das hat sich aber, das habe ich dann in Rio gelernt, da war ich im Coworking Space und das war toll, auch wenn ich mich wenig auf Portugiesisch unterhalten habe. Aber es war total schön, da mit Leuten zu interagieren und so. Und ja, das war wirklich klasse. Und darum werde ich das jetzt auch in den nächsten Stationen in Montreal in New York machen, dass ich da in Coworking Spaces gehe, um besser irgendwie lokale Kontakte zu knüpfen.
Schön. Das hat ja echt doch viele... Also ich finde es wahnsinnig mutig, muss ich sagen.
Ich weiß halt nicht, also das, jetzt sagt man erstmal danke. Ich glaube, was bei mir irgendwie die zündende Frage ist, was kann passieren? Und das ist mir das erste Mal passiert, als ich nach Buenos Aires geflogen bin, wo ich gar keine Ahnung hatte, so was geht in Argentinien, weil das ein bisschen auch außerhalb meiner Comfort Zone war, weil englischsprachig ist cool, aber alles andere wird ein bisschen eng bei mir, so sprachlich. Und dann habe ich, weil jemand anders mir gesagt hat, du wirst Buenos Aires lieben. Das war so, hat sich herausgestellt, ich fand es ganz nett, aber ich muss jetzt nicht nochmal hin. Mhm. Aber es war gut für die Zeit. Ich stand halt irgendwie vorher vor mir und merkte so, boah, ich habe so ein bisschen, nicht ungutes Gefühl, aber so, wie so eine kleine Angst. Und das so, okay, wovor hast du denn Angst? Weil das kennt man ja eigentlich nicht mehr, dass man in unserem Alter sich aktiv sagt, so, okay, ich habe da gerade Schiss vor. Also ja, was ist, wenn ich da nicht zurechtkomme? Okay, wenn du es richtig ätzend findest. Dann nimmst du ein Ticket zurück, fertig. Ja. Dann ist das so.
Das vergisst man ja oft, dass es die Möglichkeit gibt.
Genau, und ich glaube, das ist eine Frage, die man sich bei ganz vielen Sachen, wo man ein bisschen denkt, so, oh nee, das lasse ich jetzt mal lieber. So, was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und ganz häufig verliert man nicht Haus und Hof, man riskiert nicht die Beziehung. Und wenn doch, dann muss man es überdenken.
Ja.
Dann muss man, aber Risiken, und ich glaube, das ist ein bisschen aus der Comfortzone, Und das muss ich bei mir auch immer wieder so ein bisschen challengen, dass ich dann, okay, jetzt nicht immer schön gemütlich in die USA fliegen, weil du schön Englisch sprichst und tralala, sondern jetzt machen wir wieder was anderes, was, wo du ein bisschen Schiss vor hast. Das wäre zum Beispiel Japan, weil ich da halt nichts verstehen werde. Das muss halt auch noch irgendwann gemacht werden. Oder Projekte, wo so ein bisschen so, also nicht über den Horizont springen, wenn man weiß, man kann etwas nicht. Also man muss mich nicht für Programmieren anfragen, weil safe kann ich das nicht.
Ja.
Aber andere Sachen, die sind so, okay, das wird ein bisschen knifflig, okay, das muss jetzt getestet werden.
Ganz nach dem Motto, das Leben ist zu kurz für später.
Auch, ja. Ja, und do one thing every day that scares you. Mhm. Ist das ein Song, können wir auch unten verlinken. Ich mache nicht jeden Tag irgendwas, wovor ich Angst habe. Das ist völliger Quatsch, ja. Aber irgendwie so, wow, so mega boring. Aber es sind ja immer so kleine blöde Sachen. So, ich habe jetzt angefangen mit Stand-Up-Paddling, weil ich irgendwie dachte, das ist bestimmt voll cool. Hatte aber natürlich immer Angst vorm ins Wasser fallen. War so, ja, dann fällst du halt ins Wasser. So, ist doch egal.
Ja, ist doch egal. Es ist auch gut egal, geklappt. Was dann andere denken. Es ist halt egal.
Es interessiert sich sowieso niemand für einen.
Null.
Niemand guckt. Wirklich, es interessiert niemand. Und dann merke ich halt so, okay, Stand-Up-Paddling läuft. Aber ich habe Angst, mich hinzusetzen, weil ich habe Angst vorm Wiederaufstehen. Ernsthaft? Wirklich? Das ist deine Sorge? Also wieder aufs Brett, irgendwo hingepaddelt, wo ich nicht auf Steine fallen konnte, mitten auf dem Wasser, vorsichtig sein, aufgestanden, stehen, sitzen, läuft, okay, Haken hinter. War alles nicht so schlimm. Nee. Aber es sind halt so kleine, bescheuerte Sachen, vor denen man dann einfach Angst hat.
Total.
Oder Schiss oder so.
Ja. Hast du denn, auch wenn du viel unterwegs bist, in Hamburg eine Lieblingsbar oder Lieblingsrestaurant, Lieblingsort, wo bist du hier gerne oder dann auch immer gern was Neues, so wie ich?
Auf die Frage bin ich überhaupt nicht vorbereitet.
Das macht auch überhaupt nichts?
Also klar, Lieblings-Franzbrötchen sind die kleine Konditorei.
Mhm, beste.
Beste, kann man nichts gegen machen. Und sonst bin ich so ein bisschen Gewohnheitstier bei manchen Sachen, aber mir fällt gerade nichts ein, wo ich sage, so, boah, da muss man auf jeden Fall hin. Ich habe so Lieblingsorte, wo ich es aber auch nicht immer schaffe, regelmäßig hinzugehen, aber Bars und Restaurants ist gerade schwierig. Ich gucke natürlich gerne nach Läden mit alkoholfreien Optionen.
Ja.
Koller Bar aus St. Pauli zum Beispiel. Dann gibt es an der Alster zwei, drei Läden, die überraschend große alkoholfreie Angebote haben. Mhm. Das Coco ganz am Anfang, rechts auf der Alster unten, hat irgendwie ganz viele, also vor allen Dingen, wenn man von alkoholfreien Cocktails spricht, nicht irgendwelche Säfte zusammenmischen. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass Kokosnusssaft und Apfelsaft und Schirmchen, dass das irgendwie ein Virgin Pina Colada ist. Ist es nicht. So, das ist nicht damit gemeint. Ja, genau. Aber da gibt es so ein paar Läden und aber ich habe jetzt keinen festen Ort. Ich glaube, mein Lieblingsort ist, und das hört sich jetzt richtig Panne an, aber ich weiß auch, mein Kunde hört nicht zu, ist gerade mein Büro in Hamburg. Ich liebe das echt, hier in Hamburg zu sein, beim Kunden zu sein. Ich gehe jeden Tag dort ins Büro, auch wenn die anderen im Homeoffice sind, weil das auch ein Luxus ist, einen ordentlichen Schreibtischstuhl zu haben. Schreibtisch, Second Screen und den ganzen Bums.
Krass, ne?
Ja,
ich habe auch gestern gedacht,
zu reisen und so, aber
das finde ich witzig, dass du es gerade sagst. Ich habe gestern darüber nachgedacht. Crazy, dass ich mich hier so wohl fühle. Ich liebe es. Also manchmal denke ich so, ich muss gar nicht jetzt wegfahren. Ich fühle mich hier im Büro auch so wohl. Dann denke ich so, okay, das ist jetzt ein bisschen krass.
Schön aber.
Aber crazy, ja.
Und es ist auch wichtig, dass man rauskommt. Und ich mache es darum freitags manchmal, dass ich freitags im keine unbezahlte Werbung, sondern einfach nur so im Espressohaus und mit der Hude. Das ist mein Freitags-Headquarter, weil da halt, wie gesagt, nicht viel geht. Vor allen Dingen keine Calls. Ich finde Calls in Cafés unmöglich.
Ja, ich auch. So cool. Also bei so vielen Sachen stimme ich dir so krass zu. Und aber im Espressohaus mit der Kuh kann man sehr gut arbeiten, tatsächlich, stimmt.
Ja, aber ich finde auch wichtig ist dann regelmäßig viel konsumieren, weil, und ich versuche damit, also versuche auch bei anderen Orten, wenn ich dahin gehe, immer erst nachzufragen, stört es sie, wenn ich hier den Laptop aufmache und dann halt nicht irgendwie 4 Stunden da einen Fünfertisch belegen alleine. Das ist einfach, die Leute müssen auch Geld verdienen. Ich finde, das darf man nicht außer Acht lassen. So. Aber manchmal ist es halt ganz allein für 2 Stunden sich irgendwo hinzusetzen, Stück Kuchen, Tasse Kaffee oder 3 und dabei ein paar Mails machen oder so.
Ja, genau. Total. Ich bin heute Abend auf den Geburtstag eingeladen und bin jetzt noch motivierter, nicht zu trinken
übrigens. Ich gebe dir gleich noch ein Fettes.
Ja, aber ich fliege nämlich morgen früh ganz früh weg und dachte, auf gar keinen Fall möchte ich einen Kater haben.
Ja.
Und ich habe jetzt total Lust auf alkoholfreie Drinks.
Unter Favoriten? Also, das sind alle meine Recommendations.
Ich bin motiviert auf Reisen jetzt und auf alkoholfreie Drinks. Ich meine, besser geht's nicht, oder?
Nee, es ist total spannend, auf den Reisen zu sehen, wie welches Land tickt. Also ja. wie es zum Beispiel in Rio war mit alkoholfrei. Und das fand ich spannend. Oder auch Paris, die hatten halt mega viele Mocktails, wirklich an fast jeder Ecke. Und dann habe ich ein bisschen mit den Locals gesprochen und die sagten, ja, seit 5 Jahren oder so, aber halt alles diese Saftmischungen.
Ja.
Das war so, ja, trinkt halt keiner.
Nee.
Weil ich dann irgendwo ein alkoholfreies Bier bestellt habe, war ich schon so eher die Ausnahme. Also ich habe selten Leute alkoholfreies Bier trinken sehen.
Ja.
Jetzt allerdings findet ja die Olympiade statt. Da ist zum ersten Mal ever ein Biersponsor dabei, aber eben ein alkoholfrei, nämlich das Corona Zero. Und aber gut, das geht jetzt alles zu weit.
Ja, egal. Wir machen nochmal eine zweite Folge.
Machen wir.
Also das heißt, jetzt geht es als nächstes wohin und wann?
Nach Montreal in 2 Wochen.
Okay, wow. Dann würde ich mal sagen, danke für diesen wahnsinnig inspirierenden und erfrischenden Talk. Und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen, falls du irgendwann nochmal wieder hier stranden solltest.
Nächsten Sommer ist geplant.
Oh, wow. Okay, cool. Dann gibt es bestimmt ganz viel Neues.
Yes. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Danke dir. Und bei Instagram findet man dich wo?
Unter chateau_zero.
Perfekt. Sehr gut. Dann auf eine gute Zeit und bis bald.
Bis bald.